Also ich fange mit der Universität an. Da hocken ja Leute, die ihr Leben lang nichts anderes tun, als nachzudenken. Das möchte ich an einem Beispiel, an einem Philosophen, der sich noch dazu, wenn er den Glauben schenken darf, mit dem Nachdenken besonders gut auskennt, möchte ich mal nachweisen, was der sich für einen Unsinn dieses Semester ausgedacht hat. Es handelt sich um Dieter Henrich. Er hat sich dieses Semester den Wittgenstein vorgenommen und hält ein Seminar über die Theorie von Wittgenstein, die heißt Bastardus. Ich lese mal das Zitat vor. Die Theoriepositionen, die an den Traktatus genetisch angeschlossen haben, also damals vor allem in Amerika vertreten durch die Mitglieder oder die Schüler der Mitglieder des Wiener Kreises, gingen auf den Traktatus fast gar nicht ein, allenfalls nur thetisch. Quine erklärt immer, er halte Wittgenstein für einen minder bedeutenden Philosophen und der bedeutendste Philosoph dieses Jahrhunderts für ihn sei Rudolf Carnap und nicht Wittgenstein. Und da muss man sich klar machen, dass es in jener Zeit auch gar keine Literatur über den Traktatus gab, die von Bedeutung war. Auch waren viele Quellen nicht veröffentlicht. Das ist eine Entwicklung der 70er Jahre, dass die zugänglich sind. Beispielsweise die Weismann-Notizen über die Gespräche Wittgensteins mit dem Wiener Kreis, die von der Literatur über den Traktatus ausgiebig benutzt werden. Und zwar deshalb, weil sich in ihnen viele spiegelt von den Überlegungen, die bei Wittgenstein im Spiel waren, als er den Traktatus schrieb. Ich mache erstmal einen Punkt. Es geht die ganze Zeit so weiter. Irgendwie denken wir ja, man kommt in ein Seminar über Wittgenstein, wird es wohl über den Wittgenstein gehen. Das Sonderbare an dem ganzen Text, den ich jetzt vorgelesen habe, ich hätte ihn auch weiter vorlesen können und gehe auch nachher noch auf das Ende ein. Das Sonderbare ist, es ist in dem ganzen, was ich jetzt vorgelesen habe, kein einziges Urteil über den Wittgenstein auffindbar. Keine einzige Behauptung, kein einziges Urteil hat der Mann gefällt. Man wüsste gar nicht, wie man das, was er jetzt da behauptet hat, nachprüfen sollte, gerade weil er nichts behauptet hat. Man könnte nicht einmal nachprüfen an dem Henrich, an dem, was ich jetzt vorgelesen habe, ob der den Wittgenstein überhaupt gelesen hat. Es kommt nämlich weder was über den Wittgenstein vor, noch irgendein Urteil über den Wittgenstein. Also es geht irgendwie um den Wittgenstein, aber der Wittgenstein wird nicht beurteilt. Wenn man das Zitat weiterliest, dann kommt man auf Stellen, die offenkundig machen, worauf der Mann hinaus will, denkt man sich zumindest einmal. Es wäre wichtig, halt weiter unten im Text, eine entwicklungsgeschichtliche Betrachtung der Formationsbedingungen dieser Traktatustheorie anzustellen. Ja, er stellt das hier jetzt an in dem Zitat, denkt man sich. Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen über die Formationsbedingungen einer Theorie. Das ist sowieso schon ein Verbrechen, weil damit wäre ja gesagt, dass die Theorie, von der er sehr viel hält, von dem Wittgenstein, nur verständlich wäre aus irgendwelchen außerwissenschaftlichen Gründen heraus. Aber mal dahingestellt, diesen Fehler. Stellt er sich denn an, diese Betrachtung der Formationsbedingungen dieser Theorie, wie er sagt? Da sagt er Folgendes dazu. Es fehlt noch eine umfassende entwicklungsgeschichtliche Betrachtung der Formationsbedingungen dieser Traktatustheorie. Da kann man noch ein schönes Buch schreiben, wenn er alle diese Fäden, die oben schon zitiert wurden, zusammenzieht. Ich weiß beispielsweise genau, wie eine Entwicklungsgeschichte aussieht, weil ich sehr viel über die Entwicklungsgeschichte Kants gearbeitet habe. Problemlage von Kant, die ist noch viel reicher als bei Wittgenstein. Probleme der Philosophie des Geistes kommen davor, der Moralphilosophie, also beim Kant, spielen in der Formation des Traktatus keine signifikante Rolle. Wittgenstein bezieht dazu mehr oder weniger präzise Positionen, aber man kann nicht sagen, dass ihn diese Probleme über längere Zeit bewegt hätten. Weil da unten sagt er, Wittgenstein war ein philosophischer Dilettant, und zwar weil er Ingenieur war, weil er Ingenieur studiert hat. Und Abschluss, Also ich weiß, wie eine solche Entwicklungsgeschichte aussehen müsste. Also über Wittgenstein hat er nichts gesagt. Jetzt sagt er, man müsste eine entwicklungsgeschichtliche Betrachtung anstellen, stellt sie aber auch nicht an. Er sagt bloß, er würde über sämtliche Bedingungen verfügen, er würde die alle wissen, die man kennen muss, damit man eine solche Betrachtung anstellen könnte. Zu den Bedingungen, die er da aufzählt, kommen eine Reihe von Namen vor. Quine, Fischer, Kenny und so weiter. Über die sagt er alle, die wären alle wichtig, diese Bücher, die die geschrieben haben, die wären alle wichtig zur Beurteilung der Traktatustheorie. Kein einziges Urteil kommt in dem Satz vor, warum die wichtig sind, inwiefern die eine Bedingung sind, dafür, dass man den Traktatus versteht. Er weist nicht nach, dass das eine Bedingung ist, beispielsweise diesen Quine gelesen zu haben, der von dem Wittgenstein nicht viel hält, oder den Stenius, der sehr viel von Wittgenstein hält. Weist er nicht nach, dass man den ohne diese Bücher nicht verstehen kann. Nein, das ist die pure Behauptung, man muss die zur Kenntnis nehmen, damit man das andere verstehen kann. Das einzige Argument, was überhaupt vorkommt, das steht weiter oben, bei den Weismann-Notizen, das ist ein interessantes Argument. Da sagt er, die Weismann-Notizen, die müssten wir sehr berücksichtigen bei der Wittgenstein-Interpretation. Und zwar deshalb, weil sich in ihnen vieles spiegelt von den Überlegungen, die bei Wittgenstein im Spiel waren, als er den Traktatus schrieb. Das ist ein sonderbarer Gedanke. Da denkt man sich, der Wittgenstein hätte die Gedanken, die er gehabt hat, als er einen Traktatus hingeschrieben hat, hätte er in den Traktatus reingeschrieben. Nein, jetzt sollen die Gedanken, die im Traktatus stehen, erst verständlich werden, wenn man sich was ganz was anderes, ein Manuskript von irgendeinem Gespräch, das der Wittgenstein irgendwann einmal im Wiener Kreis geführt hat, wenn man das zur Kenntnis genommen hat. Das ist gerade die Behauptung, in dem Traktatus stehen die Gedanken, die ihn ausmachen, gar nicht drin. Das sind schöne Begründungen dafür, warum das alles wichtig ist, was er da aufzählt. Der Bogüber hat ja jetzt geredet. Der hat ja weder über den Wittgenstein noch über die anderen Theorien geredet, die er alle aufzählt. Er sagt ja nicht, was da drin steht oder inwiefern das wichtig ist, mal den Stenius-Kommentar durchzulesen. Es gibt keinen Aufschluss darüber, warum das Bedingungen sind fürs Verständnis der Traktatustheorie. Worin besteht also die Leistung von Henrich? Die Bedingungen, die er aufzählt, gerade weil er nicht nachweist, dass es Bedingungen sind, erschöpfen sich im puren Aufzählen von dem allen, was er kennt. Der kennt halt so viele Bücher, der studiert ja schon 30 Jahre lang Philosophie und da wissen halt viele Bücher. Jetzt zählt er in seinem Seminar sämtliche Bücher, wo er meint, die hängen mit Wittgenstein zusammen, zählt er auf. Das ist ein sonderbares Verständnis von dem, was das Philosophie-Seminar zu leisten hat. Da wird die Kenntnis von irgendetwas glatt als Wissen über die Sache vorgestellt. Dass man viel kennt auf der Welt, viele Bücher gelesen hat, das ist schon der Ausweis dafür, dass man ein schlauer Mensch ist. Das ist wie beim großen Preis. Da treten auch Experten auf, deren Leistung darin besteht, alles über eine Sache zu kennen. Das letzte Mal war eine da, also eine Expertin über die Selma Lagerlöf. Die ist schon aufgetreten und hat gesagt, sie kennt alles, was mit der Selma Lagerlöf zusammenhängt. Da gibt es dann auch immer noch einen zweiten Experten. Also der erste ist der Kandidat, ist der Laienexperte und der zweite ist irgend so ein Uni-Idiot, der als Experte auftritt. Der hat es dann studiert und wurde sich mit seinen Kenntnissen über die Sache. Kenntnisse, also nicht Wissen. Man weiß, dass es alles, was es alles gibt, im Zusammenhang von irgendetwas, ohne sich aber Zeit darüber zu leisten. Also worüber redet der Mann in dem Zitat, der Henrich? Der redet über sich, über das, was er alles kennt, im Unterschied zu anderen. Das ist ganz wichtig. Also, wenn man das Zitat nochmal durchgeht, der Quine, der hielt den Wittgenstein für einen minderbedeutenden Philosophen. Aber der konnte den auch noch nicht für einen wichtigen Philosophen halten, weil es damals die Literatur dazu noch nicht gegeben hat. Dann, wenn man das Zitat durchgeht, Es kommt pausenlos vor, die Literatur war da noch nicht erschienen. Erst in die 70er Jahre ist was Weiteres erschienen und erst in jüngster Zeit konnte man Ansätze zu einer Entwicklungsgeschichte machen. Es ist also das Beweisziel nachzuweisen, dass man erst heutzutage, 1984 im Henrich-Seminar, eigentlich so eine Betrachtung, die er gerade anstellen könnte, dank ihm, weil er die ganzen Bedingungen dafür aufgezählt hat. Da ist also die Dummheit in dem Zitat präsent als Vergleich zwischen zwei Seiten, die beide überhaupt nicht bestimmt sind, die beide fehlen. Einerseits soll man dem Henrich abnehmen, obwohl er kein einziges Urteil gefällt hat. Er wäre ein furchtbar schlauer Mensch. Und auf der anderen Seite soll man den Hinweis, dass es irgendwie 1950 noch nicht die Literatur von 1970 gegeben hat, als Argument dafür betrachten, dass diejenigen, die 1950 irgendwelche Bücher geschrieben haben, irgendwelche mangelhaften Interpretationen von Wittgenstein geliefert haben. Das ist die pure Angeberei. Das ganze Zitat ist eine einzige Technik der Angeberei. Man braucht nur mal die erste Zeile ansehen. Da heißt es, Theoriepositionen, die an den Traktatus genetisch angeschlossen haben. Das heißt aber nichts anderes wie, nach dem Traktatus sind Theorien geschrieben worden. Das formuliert er jetzt mit genetisch angeschlossen, macht es zu den Schein auf, richtig die Fiktion eines logischen Zusammenhangs, den man beurteilen müsste. Das sind bis in die Redeweise hinein Darstellungen der eigenen Außergewöhnlichkeit. Dazu gehört, dass man zum Beispiel denjenigen, den man beurteilt, ohne ein einziges Argument gegen ihn gesagt zu haben, für einen philosophischen Dilettanten halten darf. Das war der Wittgenstein sicher nicht. Was lernt man in so einem Seminar? So ein Seminar ist eine Einführung in die Technik des Schwafelns. Man kann über einen Gegenstand reden, schlau daherreden, viel Literatur zitieren, ohne etwas gesagt zu haben. Das ist nichts anderes als die Technik des Sich-Wichtig-Machens. Wieso geht es überhaupt, dass ich da einer hinstelle ans Podium und dreiviertel Stunde lang, ich hätte auch irgendein anderes Zitat aus der Vorlesung nehmen können, das geht immer so weiter, eine dreiviertel Stunde lang einfach über sich redet, sich darstellt, sich als derjenige darstellt, der sehr viel kennt. Und dann ist die Veranstaltung wieder aus. Und die Studenten klopfen. Wieso geht denn das? Schlicht und einfach deswegen, weil das, wofür der in dem Zitat Argumente eingeführt hat, nämlich für seine eigene Klugheit, ohne dass die Klugheit irgendwie vorgekommen wäre, weil er selber ein Vertreter eines anerkannten Berufsstands ist. Nämlich ist halt an der Uni eingerichtet, dass es eine extra Disziplin dafür gibt, die ja das tiefste Nachdenken bewerkstelligt, die tiefsten Sinnfragen stellt. Und als solches geht die pure Angeberei von diesen Menschen als ein Argument für den Stand durch, für den Stand der Philosophen. Als Student sollte man diese Dummheit lieber nicht mitmachen. Man hat nämlich nichts erfahren. Und das Einzige, was man lernt in diesem Seminar, ist eben diese Technik des Schwafels. Und im Seminar, in dem der Henrich dieses Semester ist, wird von studentischer Seite leider auch immer der Versuch gemacht, dieser Angebertur nachzueifern, was auch nicht dümmer ausgeht. Also in dem Fall besteht die Dummheit einfach darin, darauf zu vertrauen, dass die Philosophie überhaupt eine sehr wichtige, anerkannte Sache ist, sich jedes Argument dafür zu sparen, warum man es für wichtig halten soll. Und dafür die pure Angeberei als Argument für die Philosophie praktiziert. Machen wir den Sport.
Ich will eine Erinnerung anbringen an meine abstrakten, vorweggezogenen Bemerkungen. Es ist ja nicht weiterhin begründet worden von uns, nur behauptet, vorneweg. Jetzt aber der erste Beleg erfolgt. Wer sagt, ein Philosoph, ein Toter, gewöhnlich, hier der Wittgenstein aus Österreich, ist ein Mittel fürs Philosophieren nach ihm. Der ist auch der Tätigkeit mächtig, die da heißt, ja, Wittgenstein ist ein Mittel, und der macht ernst mit diesem Verfahren, ein Mittel für meine Eitelkeit. Es ist ein Mittel für ein philosophisches Seminar, in dem jeder zeigen kann, erstmal tue es ich als Professor, jeder zeigen kann, was er im Umkreis von Wittgenstein alles für bedeutsam und wichtig hält. Und das ist auch schon genug. Die Urteilslosigkeit ist hier das Formale der Dummheit. Also was der Harald mit Angeberei und Eitelkeit benannt hat, als Einstellung des Menschen, die hier wohl zugrunde liegen muss, kann man auch sehr höflich ausdrücken, der Mann ist sich gewiss darin, dass ein toter Philosoph allemal, wurscht was er gesagt hat, ein Mittel fürs Philosophieren in einem philosophischen Seminar zu sein hat. Deswegen spart er sich Zitate des Besprochenen, Beurteilungen dieser Zitate ebenso wie einen Dialog mit den anwesenden Studenten darüber, ob vielleicht der Wittgenstein was herausgefunden hätte oder nicht. Umgekehrt, er kommt gleich mit der Problemlage ganz anderen Typs daher und sagt, wie können wir heute und was kann ich dazu beitragen, was habe ich dazu für Einfälle, was habe ich dazu erfunden oder gefunden, Tagebücher nämlich, bis wie beim Stern. Der hat auch mal Tagebücher gefunden von einem Philosophen. Was können wir, was kann ich, was habe ich dazu beizutragen, um Wittgenstein eventuell zu erschließen? Zweiter Teil der Fragestellung, der Problemlage, die da eingeführt wird, was haben andere nicht dazu beigetragen oder was konnten sie nicht beitragen? Auch das ist noch eine Seite, die die Eitelkeit des Menschen belegt, wenn er so dumm daherredet. Nämlich, dass das nachsichtige Beurteilen der anderen Wittgenstein-Leute, über die er ja auch nichts verlauten lässt, was sie nun richtig oder verkehrt gemacht haben, die Kategorien sind hier überhaupt nicht anwesend in diesem Seminar. Nein, nachsichtig, sie konnten gar nicht, weil sie gar nicht wie ich die Bedingungen fürs Erfassen von den Menschen aufgespürt haben. Das ist also eine Veranstaltung, wo man sich nur noch, das hat der Harald schon erwähnt, über eines wundern muss. Warum sich die Studenten das gefallen lassen? Warum sie nicht fragen, hey Freund, warum eigentlich? Inwiefern ist das eine wichtig? Inwiefern ist deine Entdeckung der Weismann-Tagebücher etwas Großartiges? Kann man das vielleicht noch haben? Nichts. Die Studenten spitzen ihren Kugelschreiber und schreiben möglichst viel von dem Zeug auf. Das ist der letzte Aspekt, auf den ich noch eingehen will. Hier zeigt sich auch, dass die Dummheit des Professors der anerkannten Autorität in einer Hinsicht berechnend ist oder fest damit rechnet, dass diese Dummheit durchgeht, dass er mit seiner Anerkennung als Chef des Seminars auf jeder blöden Zwischenfrage ledig geworden ist, die da heißt, warum, wieso eigentlich? Er rechnet damit, dass die Philosophiestudenten zu keinem anderen Zweck in dem Seminar sitzen, als es ihm in dieser Technik der Dummheit eines Tages gleich tun zu können.